Rainer, lies mal vor.
Kapitel 8. Maximilian. Will Fohr stand auf. Wie es schien, beschämt darüber, dass er sich bei dem Anfall dieses Schmerzes hatte überraschen lassen. Sein anfangs irres Auge heftete sich auf Morell und er sagte:
»Wer sind Sie, mein Herr, der Sie vergessen, dass man nicht so in ein Haus eintritt, das der Tod bewohnt? Entfernen Sie sich!«
Doch Morell blieb unbeweglich. Er konnte seine Augen nicht von dem furchtbaren Schauspiel des in Unordnung gebrachten Bettes und des darauf liegenden bleichen Gesichtes losmachen.
»Entfernen Sie sich, hören Sie!«
rief Villefort, während d'Avrigny vorschritt, um Morell weggehen zu heißen. Morell aber schaute mit verstörter Miene den Leichnam an, schien einen Augenblick zu zögern, öffnete den Mund, fand jedoch, dass trotz der zahllosen, unseligen Gedanken, die sein Hirn bestürmten, keine Worte, fuhr mit den Händen in die Haare, kehrte auf der Stelle um und eilte hinaus, so dass Villefort und d'Avrigny, nachdem sie ihm nachgeschaut hatten, einen Blick austauschten, der sagen wollte: »Er ist ein Narr.« Doch ehe 5 Minuten abgelaufen waren, hörte man die Treppe unter einer schweren Last seufzen und sah Morell, der, mit übermenschlicher Kraft, Nortiers Lehnstuhl in seinen Armen haltend, den Greis in den ersten Stock des Hauses trug. Oben auf der Treppe setzte Morell den Stuhl zu Boden und rollte ihn rasch in Valentins Zimmer. Dieses ganze Manöver wurde mit einer durch die wahnsinnige Aufregung des jungen Mannes verzehnfachten Kraft ausgeführt. Eines aber war besonders grässlich. Das Antlitz Nortiers, als dieser, von Morell fortgeschoben, sich Valentins Bett näherte. Das Antlitz, worin der Verstand alle seine Mittel entwickelte und die Augen ihre ganze Kraft anstrengten, um die anderen Sinne zu ersetzen. Dieses bleiche Gesicht mit dem flammenden Blick war auch für Villefort eine furchtbare Erscheinung. So oft er mit seinem Vater in Berührung gekommen war, hatte sich etwas Schreckliches ereignet.
»Sehen Sie, was Sie getan haben!«
rief Morell, eine Hand noch auf die Lehne des Stuhles gestützt, den er bis zum Bett fortschob, und die andere gegen Valentin ausstreckend.
»Sehen Sie, mein Vater, sehen Sie!«
Villefort wich einen Schritt zurück und schaute mit Erstaunen den ihm kaum bekannten jungen Mann an, der Nortier seinen Vater nannte. In dieser Sekunde schien die ganze Seele des Greises in seine Augen überzugehen, die sich zuerst mit Blut unterliefen. Dann schwollen die Halsadern an. Eine bläuliche Farbe, wie sie die Haut des Epileptischen überzieht, bedeckte seinen Hals, seine Wangen und seine Schläfe. Diesem inneren Ausbruch seines ganzen Wesens fehlte nur ein Schrei. D'Avrigny eilte auf den Greis zu und ließ ihn an einem Fläschchen riechen, das ein kräftiges Ableitungsmittel enthielt.
»Mein Herr«,
rief nun Morell, die träge Hand des Gelähmten ergreifend,
»man fragt mich, wer ich sei und welches Recht ich habe, hier zu sein. O Sie, der Sie es wissen, sagen Sie es.«
Und die Stimme des jungen Mannes erlosch in Schluchzen. Ein keuchender Atem schüttelte die Brust des Greises. Man hätte glauben sollen, er sei einer von den heftigen Bewegungen preisgegeben, die dem Todeskampf vorausgehen. Endlich entstürzten Tränen den Augen Nortiers, der glücklicher war als der junge Mann, denn dieser schluchzte, ohne zu weinen.
»Sagen Sie«, fuhr Morell mit gepresster Stimme fort, »sagen Sie, dass es meine Verlobte war. Sagen Sie, dass es meine edle Freundin, meine einzige Liebe auf Erden war. Sagen Sie, dass dieser Leichnam mir gehört.«
Und der junge Mann bot das furchtbare Schauspiel einer brechenden Kraft und stürzte schwerfällig vor das Bett, das seine krampfhaften Finger mit aller Heftigkeit pressten. Dieser Schmerz war so einschneidend, dass d'Avrigny sich abwandte, um seine Rührung zu verbergen, und dass Villefort, ohne eine andere Erklärung zu fordern, durch den Magnetismus angezogen, der uns zu den Menschen hintreibt, welche diejenigen geliebt haben, die wir beweinen, dem jungen Mann die Hand reichte. Doch Morell sah nichts. Er hatte Valentins eisige Hand ergriffen, und da er nicht weinen konnte, biss er brüllend in die Betttücher. Eine Zeit lang hörte man in diesem Zimmer nur Schluchzen, Verwünschungen und Gebete. Endlich nahm Will vor, der noch am meisten seiner Herr war, nachdem er eine Zeit lang Maximilian gleichsam den Platz abgetreten hatte, das Wort und sagte zu diesem:
Mein Herr, Sie liebten Valentin, sagten Sie. Sie waren Ihr Verlobter. Ich wusste nichts von dieser Verbindung. Aber dennoch vergebe ich Ihnen, ich, Ihr Vater, denn ich sehe, Ihr Schmerz ist groß und wahr. Überdies ist bei mir der Schmerz auch zu groß, als dass in meinem Herzen Raum für den Zorn bleiben könnte. Doch Sie sehen, der Engel, auf den Sie hofften, hat die Erde verlassen. Valentin kann von den Menschen nur noch angebetet werden. Sie, die zu dieser Stunde den Herrn anbetet. Nehmen Sie Abschied von der traurigen Hülle, die sie unter uns gelassen hat. Ergreifen Sie zum letzten Mal Ihre Hand, die Sie für sich haben wollten, und trennen Sie sich auf immer von ihr. Valentin bedarf jetzt nur noch des Priesters, der Sie segnen soll.
Sie täuschen sich, mein Herr,
rief Morell, sich auf die Knie erhebend, das Herz durchbohrt von einem Schmerz, der schärfer war als alle Schmerzen, die er bis jetzt empfunden.
Sie täuschen sich.
Gestorben, wie sie gestorben ist, bedarf Valentin nicht nur eines Priesters, sondern auch eines Rächers.
Herr von Villefort, schicken Sie nach dem Priester. Ich werde der Rächer sein.
Was wollen Sie damit sagen, mein Herr?
Murmelte Villefort.
Ich will damit sagen, antwortete Morell, dass in Ihnen zwei Menschen sind. Der Vater hat genug geweint. Der Staatsanwalt beginne sein Amt.
Nortiers Augen funkelten. D'Avrigny trat näher.
Mein Herr, fuhr der junge Mann fort, ich weiß, was ich sage, und Sie wissen ebenso gut wie ich, was ich sagen will. Valentin ist ermordet worden.
Villefort neigte das Haupt. D'Avrigny trat noch einen Schritt näher. Nortier machte mit den Augen Ja.
Mein Herr, fuhr Morell fort, ein Geschöpf, und wäre es auch nicht jung, wäre es auch nicht schön, wäre es auch nicht anbetungswürdig wie Valentin. Ein Geschöpf wird in unserer Zeit nicht gewaltsam aus der Welt gebracht, ohne dass man Rechenschaft über sein Verschwinden verlangt. Auf, Herr Staatsanwalt!
Fügte Morell mit wachsender Heftigkeit hinzu.
Kein Mitleid! Ich zeige Ihnen das Verbrechen an. Suchen Sie den Mörder!
Und sein unversöhnliches Auge fragte Villefort, der mit dem Blick bald Nortier, bald D'Avrigny anflehte. Doch statt Hilfe bei seinem Vater und bei dem Doktor zu finden, fand er in ihren Gesichtern nur einen ebenso unbeugsamen Ausdruck wie in dem Morells.
Ja,
machte der Greis.
Gewiss,
sagte D'Avrigny.
Mein Herr,
versetzte Villefort, der noch gegen diesen dreifachen Willen und gegen seine eigene Erschütterung anzukämpfen hatte,
mein Herr, Sie täuschen sich. Es werden keine Verbrechen in meinem Haus begangen. Das Unglück trifft mich. Gott prüft mich. Das ist ein furchtbarer Gedanke. Aber man ermordet niemand.
Nortiers Augen flammten. D'Avrigny öffnete den Mund, um zu sprechen. Morell streckte, schweigen befehlend, den Arm aus und rief mit einer Stimme, die sich senkte, ohne etwas von ihrem furchtbaren Klang zu verlieren.
Und ich sage Ihnen, dass man hier tötet. Ich sage Ihnen, dass dies das vierte Opfer ist, das seit 4 Monaten getroffen wird. Ich sage Ihnen, dass man vor 4 Tagen bereits einmal Valentin zu vergiften versucht hat, was nur infolge der Vorsichtsmaßregeln des Herrn Nortier scheiterte. Ich sage Ihnen, dass man die Dosis verdoppelt oder die Natur des Giftes verändert hat und dass es diesmal gelungen ist.
Ich sage Ihnen endlich, dass Sie dies alles so gut wie ich wissen, denn dieser Herr hat Sie als Arzt und als Freund davon in Kenntnis gesetzt.
»Oh, Sie sprechen im Fieberwahn, mein Herr«,
sagte Villefort, der sich vergebens in dem Kreis, in dem er sich gefangen fühlte, zu sträuben suchte.
»Ich im Fieberwahn«,
rief Morel.
»Wohl, ich berufe mich auf Herrn d'Avrigny. Fragen Sie ihn, mein Herr, ob er sich noch der Worte erinnerte, die er im Garten des Hauses gesprochen hat, an dem Abend, wo Frau von Saint-Marin starb. Als Sie im Glauben, Sie seien allein über den eigentümlichen, plötzlichen Todesfall sprachen.«
Villefort und d'Avrigny schauten sich an.
»Ja, ja, erinnern Sie sich«, rief Morel. »Allerdings hätte ich bei der frevelhaften Nachsicht des Herrn von Villefort für die Seinigen schon an jenem Abend der Behörde alles entdecken sollen. Und dann wäre ich in diesem Augenblick nicht mitschuldig an deinem Tode, Valentin, meine vielgeliebte Valentin. Doch der Mitschuldige wird dein Rächer werden. Dieser vierte Mord ist offenkundig und aller Augen sichtbar. Und wenn dein Vater dich verlässt, Valentin, so werde ich den Mörder verfolgen, das schwöre ich dir.«
Nun endlich schien die Natur Mitleid mit diesem starken Geist zu empfinden. Die letzten Worte Morels verklangen in einem mächtigen Schluchzen und Tränen entstürzten seinen Augen. Er wankte, fiel auf seine Knie und weinte an Valentins Bett. Nun war die Reihe an d'Avrigny, der mit fester Stimme erklärte:
»Auch ich verbinde mich mit Herrn Morel, um die Gerechtigkeit für das Verbrechen zu verlangen, denn mein Herz empört sich bei dem Gedanken, dass meine feige Nachgiebigkeit den Mörder ermutigt hat.«
»Oh, mein Gott«,
murmelte Villefort, vernichtet. Morel hob das Haupt empor und sagte, in den Augen des Greises lesend, welche übernatürliche Flammen schleuderten:
»Seht, seht, Herr Noirtier will sprechen.«
»Ja«, machte Noirtier mit einem umso furchtbareren Ausdruck, als alle Fähigkeiten des ohnmächtigen Greises in seinem Blick konzentriert waren.
»Sie kennen den Mörder?« fragte Morel.
»Ja«, erwiderte Noirtier.
»Und Sie wollen uns leiten?«
rief der junge Mann.
»Hören Sie, Herr d'Avrigny, hören Sie!«
Noirtier wandte sich hierauf an den unglücklichen Morel mit jenem sanften Lächeln, welches Valentin so oft glücklich gemacht hatte, und fesselte dadurch seine Aufmerksamkeit. Als er Maximilians Augen gleichsam an dem seinigen befestigt hatte, wandte er diese der Tür zu.
»Ich soll mich entfernen, mein Herr?«
rief Morel mit schmerzlichem Ton. »Ja«, machte Noirtier.
»Ach, mein Herr, haben Sie Mitleid mit mir?«
Die Augen des Greises blieben unbarmherzig auf die Tür geheftet.
»Darf ich wenigstens zurückkommen?«
fragte Morel.
»Ja.« »Soll ich allein gehen?«
»Nein.«
»Wen soll ich mitnehmen? Den Herrn Staatsanwalt?«
»Nein.«
»Den Doktor?«
»Ja.«
»Sie wollen mit Herrn von Villefort alleine bleiben?«
»Ja.«
»Oh«,
rief Villefort beinahe freudig, dass die erste Untersuchung unter vier Augen vor sich gehen sollte. D'Avrigny nahm Morel beim Arm und führte ihn in das anstoßende Zimmer. Es herrschte sodann im ganzen Haus eine Totenstille. Nach Verlauf einer Viertelstunde hörte man wankende Schritte und Villefort erschien auf der Schwelle des Zimmers, in dem sich Morel und d'Avrigny befanden.
»Kommen Sie«,
sagte er und führte sie zurück. Morel schaute nun Villefort aufmerksam an. Das Gesicht des Staatsanwalts war leichenblass und breite, rostfarbige Flecken bedeckten seine Stirn.
»Meine Herren«,
sagte er mit gepresster Stimme,
»Ihr Ehrenwort, dass das furchtbare Geheimnis unter uns begraben bleibt?«
Die beiden Männer machten eine Bewegung.
»Ich beschwöre Sie«,
fuhr Villefort fort.
»Doch der Schuldige«,
rief Morel,
»der Mörder, der Meuchler.«
»Seien Sie unbesorgt, mein Herr, es soll Gerechtigkeit geübt werden«,
sprach Villefort.
»Mein Vater hat mir den Namen des Schuldigen genannt. Es dürstet ihn nach Rache wie Sie, und dennoch beschwört Sie, mein Vater wie ich, das Geheimnis des Verbrechens zu bewahren. Nicht wahr, Vater?«
»Ja«, antwortete Nortier energisch.
Morel machte eine Bewegung des Abscheus und des Unglaubens.
»Oh«,
rief Villefort, Maximilian am Arm zurückhaltend.
»O mein Herr, wenn mein Vater, dessen unbeugsame Natur Sie kennen, diese Bitte an Sie richtet, so tut er dies nur im Bewusstsein, dass Valentin furchtbar gerecht werden wird. Nicht wahr, mein Vater?«
Der Greis machte ein bejahendes Zeichen. Villefort fuhr fort.
»Er kennt mich, und ich habe ihm mein Wort verpfändet. Beruhigen Sie sich also, meine Herren. 3 Tage, nur 3 Tage verlange ich von Ihnen. Das ist weniger, als das Gericht von Ihnen verlangen würde. Und in 3 Tagen wird die Rache, die ich für die Ermordung meines Kindes nehme, die gleichgültigsten Menschen bis in die tiefste Tiefe des Herzens erzittern lassen. Nicht wahr, mein Vater?«
Und während er diese Worte sprach, knirschte er mit den Zähnen und schüttelte die gelähmten Hände des Greises.
»Wird alles, was versprochen ist, gehalten werden?« fragte Morel.
»Ja«, machte Nortier mit einem Blick finsterer Freude.
»Schwören Sie also, meine Herren«,
sagte Villefort, d'Avrignys und Morels Hände fassend,
»schwören Sie, dass Sie Mitleid mit der Ehre meines Hauses haben und mir die Sorge der Rache überlassen werden.«
D'Avrigny wandte sich ab und murmelte ein sehr schwaches »Ja«. Morel aber riss seine Hände weg, stürzte nach dem Bett, drückte seine Lippen auf Valentins eisige Lippen und entfloh mit dem langen Seufzer einer Seele, die sich in Verzweiflung versenkt. Da die Diener sämtlich verschwunden waren, sah sich Herr von Villefort genötigt, Herrn d'Avrigny zu bitten, die Schritte zu übernehmen, die ein Todesfall und besonders unter so verdächtigen Umständen nach sich zieht. Nach einer Viertelstunde kehrte Herr d'Avrigny mit dem Totenbeschauer zurück. Man hatte die Tür nach der Straße geschlossen, und da der Portier mit den anderen Dienern geflohen war, musste Villefort selbst öffnen. Doch er blieb auf dem Vorplatz stehen, da ihm der Mut fehlte, wieder in das Sterbezimmer zu treten. Die beiden Ärzte gingen allein zu Valentin. Nortier saß noch immer am Bett, bleich wie der Tod, unbeweglich und stumm wie er. Der Totenarzt näherte sich mit der Gleichgültigkeit eines Menschen, der die Hälfte seines Lebens mit Leichnamen zu tun hat, hob das Tuch auf, mit dem das Mädchen bedeckt war, und öffnete nur ein wenig die Lippen. »Oh«, sagte d'Avrigny seufzend, »die Arme ist tot.«
»Ja«,
antwortete lakonisch der Arzt und ließ das Tuch wieder fallen. Dann schrieb er die Todeserklärung nieder und entfernte sich, von d'Avrigny zur Tür geleitet. Villefort hörte sie hinabgehen und erschien wieder an der Tür seines Kabinetts. Mit einigen Worten dankte er dem Arzt und sagte sodann, sich an d'Avrigny wendend,
»Und nun, Herr Priester, gehen Sie zum Nächsten.«
»Der Nächste«, sagte der Arzt, »ist ein italienischer Abbé, der seit kurzem im anstoßenden Haus wohnt. Soll ich ihn im Vorbeigehen benachrichtigen?«
»D'Avrigny«, sagte Villefort, »ich bitte Sie, begleiten Sie diesen Herrn. Hier ist der Schlüssel, damit Sie nach Belieben aus- und eingehen können. Sie bringen den Priester her und führen ihn in das Zimmer meines armen Kindes.«
»Wünschen Sie ihn zu sprechen, mein Freund?«
»Ich wünsche, allein zu sein. Nicht wahr, Sie werden mich entschuldigen. Ein Priester muss alle Schmerzen begreifen, selbst den väterlichen Schmerz.«
Hierauf gab Herr von Villefort Herrn d'Avrigny einen Schlüssel und kehrte in sein Kabinett zurück, wo er zu arbeiten anfing. Als die Ärzte auf die Straße kamen, sahen sie einen Mann in einer Soutane auf der Schwelle des nächsten Hauses stehen. D'Avrigny ging auf den Geistlichen zu und sagte, »Mein Herr, wären Sie geneigt, einem unglücklichen Vater, der soeben seine Tochter verloren, dem Herrn Staatsanwalt von Villefort,
einen großen Dienst zu leisten?«
»Ja, mein Herr«,
antwortete der Priester mit stark italienischem Akzent.
»Ja, ich weiß, der Tod ist in seinem Haus.«
»Dann brauche ich Ihnen nicht zu sagen, welchen Dienst er von Ihnen wünscht.«
»Ich wollte mich soeben hierzu anbieten. Es ist unsere Aufgabe, unseren Pflichten entgegenzukommen.«
»Es handelt sich um ein junges Mädchen.«
»Ja, ich weiß. Die Bedienten, die aus dem Haus fortliefen, haben es mir gesagt. Ich hörte, dass sie Valentin hieß und betete für sie.«
»Ich danke, mein Herr. Und da Sie schon Ihr heiliges Amt zu versehen angefangen, so haben Sie die Güte, es fortzusetzen. Nehmen Sie den Platz bei der Toten ein, und eine in Trauer versunkene Familie wird Ihnen dankbar sein.«
»Ich gehe, mein Herr, und glaube, dass nie ein Gebet glühender gewesen ist, als das meinige sein wird.«
D'Avrigny nahm den Abbé bei der Hand und führte ihn in Valentins Zimmer. Als sie eintraten, traf Nortiers Blick den des Abbés, und ohne Zweifel glaubte der Greis, etwas Seltsames darin zu lesen, denn er ließ ihn nicht mehr aus den Augen. D'Avrigny empfahl dem Priester nicht nur die Tote, sondern auch den Lebenden, und der Priester versprach, seine Gebete Valentin und seine Sorge Nortier zu weihen, und schloss, ohne Zweifel, damit er in seinen Gebeten und Nortier in seinem Schmerz nicht gestört würde, sobald Herr D'Avrigny das Zimmer verlassen hatte, nicht nur den Riegel der Tür, durch die der Doktor weggegangen war, sondern auch den Riegel zu der von Frau Villefort führenden.